Ja, ich möchte Sie herzlich willkommen heißen. Schön, dass Sie hier sind. Mein Name steht schon draußen an und im Heften auch, Bernhard Stengel. Bin Gemeindepastor in der EKG in Altdorf. Und das Osterfest vor einem Jahr, das hätte ich eigentlich nach menschlichem Ermessen gar nicht mehr erleben dürfen, zumindest nicht hier auf dieser Erde. Hallo, komm rein. Heute vor einem Jahr, da konnte ich gerade mal 10 Minuten sitzen und da war ich stolz drauf, dass das geklappt hat. Dann musste ich mich wieder hinlegen und am Pfingstfest herum sollte ich wieder menschlich gesehen eigentlich zum zweiten Mal sterben, aber davon später. Ich nehme auch mal an, dass es vielleicht auch einen bestimmten Grund hat, warum Sie dieses Seminar gewählt haben. Die Auswahl ist ja sehr, sehr reichlich. Und vielleicht sind Sie ja gerade auch selber oder mit einem engen Angehörigen betroffen mit einer schweren Krankheit. Ich weiß es nicht. Und vielleicht suchen Sie und fragen Sie nach Hilfestellungen und Anhaltspunkten, wie Sie damit umgehen können. Ich weiß auch nicht, ob Sie das hier finden werden, was Sie suchen. Aber ich will gern mit Ihnen teilen, wie es mir ergangen ist und welchen Anteil eine schwere Krankheit hatte, mein persönliches Leben auch wieder neu auszurichten, in die Spur zu kriegen. Martin, grüß dich.
Entschuldigung.
Kein Problem. Wer jetzt kommt, der muss nach vorne. Ja, was will ich mit diesem Seminar? Wenn Sie sich das Programm oder das Motto der Osterkonferenz dieses Jahr anschauen, ich habe es hier mal mitgebracht, dann steht ja ganz groß und fett das Motto 100%. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist, wie Sie das gelesen haben zum ersten Mal. Mich hat es geärgert. Ah, 100%. Mensch, muss es denn immer 100% sein? 100% Leistung, 100% Erfolg, 100% Bestätigung, was weiß ich, 100%. Und meine Erfahrung im letzten Jahr war eben plötzlich nur noch 10% oder noch weniger. Und dann, wenn plötzlich keine 100% mehr drin sein sind, wo auch immer. Was ist, wenn sich das Leben und auch der Glaube dramatisch reduzieren? Zum Beispiel durch eine schwere Krankheit. Plötzlich nur noch 10% oder noch weniger. Und manche sagen jetzt, dass man halt einfach mehr glauben und vertrauen müsse. Ja? Wer 100% Glauben aufbringt, der wird erst gar nicht krank. Beziehungsweise der wird wieder gesund. Doch was sind 100% Glaube? Hat es schon mal einer gemessen? Und was ist, wenn ich trotzdem krank werde bzw. bleibe? Ich habe es anders und ich habe es vor allen Dingen besser erlebt. Was können Sie von diesem Seminar jetzt erwarten und was nicht? Was ich nicht liefern kann, sind irgendwelche Patentrezepte und allgemeingültige Anwendungen, die Sie garantiert wieder ins Leben zurückholen. Das kann ich leider nicht. Was ich auch nicht will, auch wenn sehr viel von Krankheit und speziell auch von meiner Krankheit die Rede sein wird, möchte ich nicht dabei stehen bleiben und die Krankheit in den Mittelpunkt stellen. Sie wird von der Menge her, vom Platz, den sie beansprucht, viel beanspruchen, aber sie soll nicht im Mittelpunkt stehen. Was aber kann und möchte ich trotzdem tun? Ich möchte Ihnen frei und ehrlich und offen Einblick geben in meine Krankheitszeit und auch in manche Hintergründe dazu. Und ich will Ihnen Anteil geben an so manchen Schatz, der sich in meiner persönlichen Krankheitszeit verborgen hat. Unter viel Dreck, unter viel Schmutz, den man auch freilegen und freibuddeln musste, der sich hartnäckig verborgen hatte, aber den ich trotzdem entdecken und heben durfte. Und vielleicht hilft Ihnen das, was meine Geschichte ist, auch hier und da auch in Ihrer Geschichte. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich Sie für etwas gewinnen und Ihnen Mut machen, sich darauf einzulassen. Warum, das frage ich Ihnen später. Und zwar eine Bitte. Bitte nehmen Sie sich mal jeder so ein Blatt und wer es braucht, einen Stift dazu. Ich möchte Sie mal bitten, nur für sich, also wir reden danach nicht drüber, müssen es auch keinem anderen zeigen, nur mal für sich, mal bitten, ja, da sind Stifte drin, vielleicht haben Sie selber einen, müssten eigentlich reichen, hoffe ich. Ich möchte Sie bitten, dass Sie mal Ihre Lebenslinie, Ihr Lebensdiagramm mal zeichnen. Ist folgendermaßen gedacht, das hier sind die Lebensjahre. Ihr habt mal von 10 bis 70 plus. Und das hier ist eine Skala, da ging es mir super, plus 3, minus 3, da ging es mir schlecht. Überlegen Sie doch mal ganz so ganz grob, keine große Wissenschaft, keine Doktorarbeit, keine Autobiografie, nur mal ganz grob einige Punkte, Mensch mit 10, was war da? Glückliche Kindheit zum Beispiel, plus 2 oder plus 3. Was war mit 20? Was war mit 30? Und machen Sie einfach mal einen Punkt, wie es Ihnen da so ging, was Ihnen gerade so einfällt. Und 5 Minuten, probieren Sie es mal. Lassen Sie sich mal darauf ein. Warum wir das machen, das sage ich später. Ich kann mir vorstellen, dass hier sehr, sehr unterschiedliche Muster rauskommen. Genauso unterschiedlich, wie wir Menschen sind und wie unser Leben verläuft oder verlaufen ist. Ich weiß nicht, wie Ihre Linie aussieht, kann man vorstellen, aber vielleicht so ähnlich vom Muster her wie meine. Fängt an, bin aufgewachsen in Kerkhofenhofen, dort im EC, in der Gemeinschaft, auf dem Dorf, Bauernhof und muss sagen, wir hatten eine glückliche Kindheit. So im Rückblick, wir hatten schön. Gutes Elternhaus, bin ich sehr dankbar für diese Zeit. Dann ging es erstmal runter. Eine Lehre gemacht als Kfz-Mechaniker. Da war ich definitiv der falsche Mensch am falschen Ort zur falschen Zeit. Aber gut, so ist es ja. Damals hat man eben noch nicht so den Blick dafür gehabt, über Fördern und individuelle Begabung. Und so vor 30 Jahren, über 30 Jahre jetzt her, das war einfach so meinen Eltern so nicht präsent und hat damals nur Hauptschulabschluss. Also hat es geheißen, machst einen Handwerker, das kannst du machen, also machst es halt. Also habe ich es gemacht. War keine schöne Zeit, aber ich habe es durchgezogen. Dafür dann mit 18 Berufsaufbauschule. Das habe ich deshalb als Highlight eingezeichnet, weil das war meine erste eigene Entscheidung, die ich in meinem Leben getroffen habe. Das will ich. Fachschulreife nachgemacht. Das wollte ich. Und ich habe Lehrzeit, Arbeitswelt schon hinter mir gehabt. Ich habe es genossen, wieder auf der Schulbank zu sitzen. Und ich wollte, dass es war anstrengend. Ich habe so viel gelernt wie noch nie in meinem Leben. Hätte ich vorher nie gemacht. Aber ich wollte es. Und darum war es eine gute Zeit. Highlight. Dann mit 20 nach Tabor, Marburg, theologische Ausbildung. Ich habe es mal im Minusbereich eingezeichnet, obwohl es eine gute Zeit war. Ich möchte die Zeit nicht wissen, wo Gott mich herausgerufen hat aus meinem alten Leben und mich auf eine neue Spur gesetzt hat. Aber diese Zeit auf dem Seminar war für mich eine total herausfordernde Zeit, wo ich von meiner Persönlichkeit und meinem Glauben hinterfragt wurde. Und wo ich mich neu, ja, es war, ich kann es gar nicht so beschreiben, es war enorm herausfordernd, wo mich Gott in Frage gestellt hat. Was war bisher in deinem Leben? Was hast du bisher geglaubt? Wie soll es weitergehen? Und was ich auch kennengelernt habe in der Zeit, vorher waren mir Noten und so und Vergleich mit anderen vollkommen wurscht. Ja, was ich für Noten hatte und andere, war mir schnurzpiepegal. Plötzlich in Tabor wurde es mir zu einer gewaltigen Anfechtung, wenn andere besser waren als ich. Das habe ich vorher nicht gekannt. ja, warum ist das so? Ich habe bis heute keine Antwort drauf, es war einfach so. Und darum, das war für mich eine enorm aufwühlende Zeit. Dann meine erste Stelle, LKG und später Emmausgemeinde Babenhausen, ist die HGV-Außenstelle in Hessen. Erst Gemeinschaftsarbeit, dann Gemeindegründung und Gemeindearbeit, war eine gute Zeit, eine schöne Zeit. Wir haben da geheiratet, Augenhighlight natürlich. Dann kam der Ruf in die LKG Altdorf nach 5 Jahren. War auch gut, habe ich gefreut, wieder näher hier an meine alte Heimat zu kommen. Und dann ging es bergab. Einige Jahre war es gut in Altdorf. Und dann plötzlich habe ich gemerkt, Mensch, du kannst zwar den Leuten weiterhin einen schönen Gottesdienst halten, du kannst sie schön vollpredigen, dass sie sich wohlfühlen, du kannst schön gelobt werden für deine Predigten, alle fühlen sich wohl, aber du kannst nichts mehr verändern. Ich habe Veränderungsbedarf gesehen an manchen Stellen, ich wollte neue Dinge einbringen und ich bin damit immer durchgekommen. Am Anfang war es anders, ja? Da haben sie mir fast aus der Hand gefressen. Ja, das ist mir schon fast Angst geworden, wenn ich irgendwas angestoßen habe. Mach mal, sollte man? Ja, mach mal sofort, ja. Und auf einmal war es genau andersrum. Nee, wollen wir nicht, brauchen wir nicht, geht uns doch gut so. Und das hat was mit mir gemacht. Und habe gespürt, eigentlich solltest du gehen. Deine Zeit hier ist um. Ich bin nicht gegangen, weil andere Dinge auch wichtig geworden waren. Zum Beispiel, wir sind Familie geworden. Was ist mit den Kindern? Umzug. Meine Frau hat sich beruflich etabliert in Altdorf. Alles aufgeben. Wir haben uns selber auch persönlich wohlgefühlt. Und plötzlich habe ich gemerkt, es geht nicht mehr ganz so einfach. Ja? Vorher, bevor es aus Tabor rausging, konnte ich sagen, Herr, sende mich, wohin du willst, ich gehe. Und wenn es der Nordpol ist oder Amazonas oder Cottbus, mir vollkommen wurscht. Ja? Das habe ich auch ehrlich gemeint. Aber plötzlich konnte ich es nicht mehr, die Freiheit. Ich war gebunden und ich wollte das nicht mehr. Hallo, grüß euch. Ihr müsst vorne hin. Und das führte zu einer Krise. Ich sollte eigentlich weg, ich wollte aber nicht. Und das haben auch die anderen gemerkt in der Gemeinde. Und so kam es im Jahr 2013, dass der Vorstand gesagt hat, Bernhard, wir wollen, dass du gehst. Und das ist, ja, das war für mich ein empfundener Rauschmiss. Das war nochmal eine Stufe tiefer. Und dann ging es nochmal tiefer. Dann kam meine Krankheitszeit. Ja, später dazu. Und das ist der Punkt, wo wir jetzt sind, oder wo ich jetzt sein darf. Gute Zeit in Altdorf geht zu Ende, das ist unumkehrbar, ist auch gut so. Es warten neue Perspektiven, wie es weitergeht, weiß ich noch nicht. Aber ab Sommer sind wir dann in der LKG Schwabach mit einer halben Stelle. Und mit der anderen Hälfte, da prüfen wir gerade eine Lehrbeauftragung in Bad Liebenzell. Dort bin ich mal gespannt, was das wird. Ich freue mich drauf auf die Zukunft. Warum haben wir das jetzt gemacht? Warum habe ich Ihnen jetzt meine Geschichte erzählt? Warum habe ich Sie gebeten, mal so Ihre Punkte aufzuschreiben? Einfach deshalb, damit wir mal so das Gesamtbild unseres Lebens wahrnehmen. Wenn wir hier hinschauen, an meinem Leben jetzt, es gibt Auf und Ab. Es gibt die Tiefpunkte und es geht sogar ziemlich tief runter. Es gibt aber auch die Punkte oben, die Höhepunkte. Kommen Sie rein, das glaube ich, können wir Ihnen keine Stühle mehr anbieten. Ja. Und dieser Blick ist mir wichtig, dass wir das wahrnehmen. In der Krankheitszeit, da verengt sich alles. Man wähnt sich gefangen in einem Tiefpunkt und man verliert das Ganze und damit auch das Schöne und das Gute aus den Augen. Aber das Leben ist mehr. Gott hat jedem von uns, da bin ich mir absolut sicher, auch schon viel Gutes und Schönes geschenkt. Unabhängig davon, wo sie sich jetzt vielleicht gerade wiederfinden. Und auch jetzt mit der Krankheit gibt er nicht nur etwas Böses und Schlechtes. Es muss aber eingeordnet werden in Gottes guten Weg mit mir. Darum geht's. Und dazu möchte ich Ihnen Mut machen, führen Sie sich immer wieder das Ganze, ja, und damit auch die Höhen in Ihrem Leben vor Augen. Der Psalmist sagt es mit dem bekannten Satz, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ganz euch wichtig. Meine Krankheitsgeschichte, ich habe gesagt, ich möchte Ihnen da gern Anteil geben. Das war das Jahr 2014, wo ich am liebsten einen dicken, fetten Edding nehmen würde und würde dieses Jahr aus meinem Kalender rausstreichen und löschen. Das ist ein Jahr, das man nicht wirklich braucht, menschlich gesehen. Aber mein Jahr 2014, mein Krankheitsjahr, beginnt eigentlich im Sommer 2013. Da kam nämlich vom Verband, vom HGV, oder über den Verband, kam ein Angebot einer privaten Krankenzusatzversicherung, wo man ohne Gesundheitsprüfung zu einem relativ günstigen Tarif eine private Zusatzversicherung abschließen konnte, wo auch dann Zahnarzt und Brillen und dann auch Krankenhausbehandlung mit dabei war. Und ich habe mir gedacht, Mensch, das magste. Ich hatte innerlich so einen Auftrag, tu das. Ich konnte nicht klar bestimmen, warum, aber tu's. Und ich habe es, ja, gesagt, ich mag's. Aber habe es auf meinen Nachttisch gelegt und habe es irgendwie liegen lassen. Und dann wird es Herbst und dann wird es Spätherbst. Und dann habe ich das Ding wirklich am letzten Arbeitstag vor Weihnachten. Das Angebot galt bis 31. Dezember. Am letzten Arbeitstag vor Weihnachten, wo die Post gearbeitet hat, habe ich es ausgefüllt, den Antrag, und in den Briefkasten geschmissen. Weil ich hatte den innerlichen Auftrag, tu's. Also habe ich es getan. Und dann ging es los, noch auch im Jahr 2013, schon im Herbst, haben sich bei mir kolikartige Beschwerden eingestellt, weil wir von Ihnen schon mal Gallenkoliken hatte. Das ist eine Erfahrung, die man wirklich nicht braucht. Das sind wirklich abartige Schmerzen. Und ich hatte das schon im Jahr 2006 und damals war klar, meine Gallenblase ist voller Gallensteine und die haben immer wieder mal den Gallenausgang verstopft und die wurde rausgenommen, die Gallenblase, und dann war Ruhe und war wirklich Ruhe. Und ich habe dann 6 Jahre Ruhe gehabt oder 7 fast und auf einmal fing das wieder an und ich wusste nicht mehr, was ist denn da los, ja, die Gallenblase ist doch draußen und mir ging es dann wirklich schlecht, auch an Weihnachten, ich war dann auch ganz gelb. Konnte nicht mehr essen und bin dann ins Krankenhaus gegangen mit dem Verdacht, dass eben sich doch ein Gallenstein wieder gebildet hat, und zwar diesmal im Gallengang. Die Gallenflüssigkeit wird ja in der Leber gebildet und fließt dann in den Dickdarm, um dort dann bei der Verdauung zu helfen. Und die Gallenblase ist ja nur das Reservoir, der Vorratsbehälter, und die Gallenflüssigkeit wird nach wie vor gebildet, und da hat sich im Gallengang ein Stein gebildet und der verstopft jetzt diesen Gallengang und verursacht diese Koliken. Es wurde da auch eine sogenannte ERCP gemacht, das ist eine Untersuchung, wo man auch mit so einem Schlauch, so einer Kamera, wie in der Magenspiegelung, da nachgeschaut wird, und dazu wird man gleichzeitig geröntgt. Und da liegt man eben auf so einer Röntgenplatte und damit man auf dem Röntgenbild dann auch die ganzen Gallengänge sieht, wird ein Kontrastmittel mit dazu eingespritzt, dass das dann sichtbar macht. Und dieses Kontrastmittel ist mir in die Bauchspeicheldrüse gelaufen. Und das war letztendlich mit der medizinische Auslöser. Es war dann schon am nächsten Tag klar, ich habe mir eine sogenannte Pankreatitis, eine Bauchspeicheldrüsenentzündung, eingehandelt. Das ist an und für sich, habe ich dann festgestellt, ich habe noch nie davor gehört, dass es sowas gibt. Als ich dann im Krankenhaus war, war ich überrascht, wie häufig das doch ist. Das gibt es öfter, aber in unterschiedlichen Verlaufsformen. Und alle die ich getroffen habe, die hatten eine Woche Bauchweh und sind dann wieder heimgegangen. Und bei mir hat es die schwerste Verlaufsform angenommen mit sogenannter Nekrosenbildung. Das heißt, die Bauchspeicheldrüse produziert Enzyme für die Verdauung auch und hat diese Verdauungsenzyme gegen sich selbst gerichtet, hat sich selber verdaut. Und dadurch entsteht abgestorbenes Gewebe und das wird abgesondert, abgesprengt und verteilt sich im gesamten Bauchraum. Und diese Verdauungsenzyme sind in diesem abgestorbenen Gewebe nach wie vor aktiv, das heißt, sie infizieren weiter, sie sauen und sottern da vor sich hin und siffen und infizieren den Bauchraum da, wo sie eben auch sind. Und die liegen auch zum Teil unmittelbar an inneren Organen mit an und schädigen diese. Und das ist das Gefährliche dran. Und das heißt im Klartext, man kann schon auch wieder gesund werden, aber die Überlebenswahrscheinlichkeit liegt bei 50%. Die Hälfte der Betroffenen stirbt. Haben sie mir zu dem Zeitpunkt noch nicht gesagt. Erst danach. Ja, und das hatte ich plötzlich. Und es war Feiertage, Weihnachten, Jahreswechsel, Heilige Drei Könige. Das Krankenhaus war überbelegt und von dem Fachpersonal unterversorgt. Es war einfach nur Chaos. Keine ordentliche Versorgung. Und da bin ich eben mit durchgerutscht. Nach 3 Wochen haben sie mich heimgelassen. Es ging mir hundsmiserabel, aber ich war heilfroh, dass ich heim durfte. 3 Tage lang. Und dann hat mich meine Frau wieder zum Doktor geschickt, beziehungsweise zum Hausarzt, beziehungsweise der kam, weil ich war nicht in der Lage dazu. Und der hat mich sofort wieder ins Krankenhaus geschickt. Diesmal nach Nürnberg, ins Nordklinikum, in die Notaufnahme, Intensivstation. Denn in der Zeit, in den 3 bis 4 Tagen, wo ich zu Hause war, oder auch schon vorher im ersten Krankenhaus, und die haben es nicht gemerkt, hatte ich plötzlich 3 Lungenembolien, eine Thrombose im Knie, eine Blutvergiftung, eine Magenschleimhautentzündung, alles gleichzeitig. Ja, und dass ich das überlebt habe, der Chefarzt dann von der Inneren in Nürnberg, der hat gesagt, Mensch, du hast Dusel gehabt. Eine andere Erklärung hat er nicht gehabt. Als Christen haben wir noch eine andere Sicht der Dinge, aber menschlich erst gesehen, hey, du hast Glück gehabt. Es hat eigentlich keiner damit gerechnet, dass ich von der Intensivstation noch einmal auf die Normalstation verlegt werden kann, da in Nürnberg. Man hat dann versucht, nachdem ich dann wieder erwarten, doch die Intensivstation überlebt habe, diesen Nekrosen in meinem Bauchraum Herr zu werden. Und man hat versucht, die irgendwie anzuzapfen. Sowohl von außen als auch von innen. Die größte Nekrose, also Entzündungsfeld, war neben meinem Magen, hier ungefähr. Da haben sie durch den Magen einen Stent durchgebohrt, also ein Metallrohr, und haben damit durch den Magen diese Nekrose, diesen Entzündungssotterherd da angezapft, in der Hoffnung, dass da das abläuft, im Magen rein und dann über die Verdauung ausgeschieden wird. Und dann waren noch einige andere Nekrosen, die haben sie dann von außen mit so Drainagen von außen angestochen. Also mein Bauch ist eine einzige gerade Landschaft mit lauter Löchern drin, wo sie eben die Nekrosen da also insgesamt 10 Löcher haben wir gezählt zum Schluss oder 12. Und versucht haben, die abzuleiten von außen. Das hat erstens so nicht funktioniert. Und zweitens, ja, gut, erstmal haben sie mich wieder heimgelassen. Dann gesagt, okay, jetzt können wir es riskieren. Ich hatte immer wieder auch Fieberschübe, was einfach ein Zeichen dafür war, die Infektionen sind aktiv, der Körper wehrt sich dagegen. Ich habe wirklich literweise Antibiotika eingeflößt bekommen. Ich glaube, das reicht hoffentlich für mein restliches Leben, als ich gekriegt habe. Es waren literweise dieses Zeug, um den Entzündungen auf diese Weise Herr zu werden. Es ist nicht gelungen. Denn ich musste wieder nach nur 6 Tagen zurück in die Klinik, Und der Verdacht war diesmal, ich habe auch regelmäßig Computertopografien gekriegt, wo man sich eben den Bauchraum angeschaut hat und beobachtet hat, wie haben sich die Nekrosen da entwickelt. Und habe am einen Bild den Verdacht gehabt, Mensch, da ist der Dünndarm geschädigt. Durch eine Nekrose hat sich eine sogenannte Zyste gebildet, eine krankhafte Stelle, die durchlässig geworden ist. Und die Gefahr dabei ist, dass sich die Keime im Dünndarm durch diese Stelle in den Bauchraum hinein verbreiten und damit weitere Infektionen auslösen. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt hilft nichts, jetzt müssen wir aufschneiden. Ja, jetzt kann man nicht mehr die Softie-Tour fahren, jetzt kommt der Schnitt und dann haben wir zugestimmt und dann haben sie mich hier aufgesäbelt, quer rüber und haben eben von Hand rausgeholt an den Großen, was ging und haben nach dieser Zyste auch gesucht, haben aber keine gefunden. Wieder zugenäht, wieder einige Zeit im Krankenhaus verbracht, war diese Totaloperation und dann durfte ich wieder heim. Und diesmal wirklich mit der Hoffnung, ja, jetzt aber. Ja, ich war noch lange nicht gesund, aber ich wollte nur noch raus. Inzwischen war ich über ein halbes Jahr im Krankenhaus und mir hat es so gereicht. Es war furchtbar. Wieder heim. Und dann waren wir wieder 4-5 Tage daheim und dann plötzlich fing diese Kolik wieder an. Und ich habe da so ein eigenes Konzeptrezept mir angeeignet. Keine Ahnung warum. Immer wenn ich eine Kolik hatte, habe ich herausgefunden, wenn ich mir den Finger in den Mund stecke und einen Würgereiz auslöse, dann muss ich zwar nicht brechen, aber es schüttelt mich ordentlich durch. Und weißt du, guck warum? Danach vergeht die Kolik meistens wieder. Das war so mein, habe ich rausgefunden. Also habe ich es wieder gemacht, Finger reingehalten über der Toilette und gewürgt. Und dann kam so ein kleiner Schleim, nicht viel. Und da war so ein halber Fingerhut Blut mit dabei. Und ich habe es ignoriert. Gesagt, nein, das ist mir vollkommen wurscht, was da drin ist. Ja. Ich wollte es auch meiner Frau nicht erzählen, aber die hat da nicht losgelassen, locker gelassen, was war denn und war irgendwas und erzählt. Und hat sich auch Sorgen gemacht. Und dann habe ich es doch gesagt, ja, da war ein bisschen Blut dabei. Was, du gehst sofort zum Arzt am nächsten Tag? Nein, ich will nicht, bloß nicht. Wenn ich zum Doktor gehe, der schickt mich wieder ins Krankenhaus. Ich mag nicht. Und wenn du stirbst, ich sterbe nicht. Und wenn du trotzdem stirbst, ist mir wurscht, ich mag nicht mehr. Ich gehe nicht mehr ins Krankenhaus. Sie hat mich dann doch dazu gebracht zu gehen. Und der Hausarzt hat mich angeschaut, zum zweiten Mal, gesagt, du, sofort, ja, wir gehen sofort ins Krankenhaus. Nein, ich will nicht, doch sofort. Und ich rufe einen Krankenwagen. Und mir ging es nicht gut, ja, aber ich habe mich jetzt auch nicht lebensbedrohlich da gefühlt. Wieder ins Krankenhaus, wieder Intensivstation, Magenspiegelung gemacht, nichts, keine Auffälligkeit. Dann habe ich dann durchgesetzt am nächsten Tag, ich möchte auf Normalstation wenigstens. Intensivstation ist furchtbar. Ja, ich habe 2 Monate oder 1,5 Monate zu dem Zeitpunkt auf Intensivstation zugebracht. Ich wollte nicht mehr. Okay, haben sie mich auf Normalstation dann verlegt. Und es war so, ich hatte bisher meistens ein Einzelzimmer aufgrund meiner Zusatzversicherung. Jetzt wusste ich, warum ich sie abschließen sollte, aber mit Chefarztbehandlung und ich war da wirklich in guten Händen da im Nordklinikum. Jetzt wusste ich, warum. Und ausgerechnet, diesmal haben sie mir ein Doppelzimmer gegeben. Und wie der Mensch so ist, ne? Mich hat es geärgert. Man gewöhnt sich ja. Also meine Versicherung galt für Doppelzimmer. Ne? Und sie haben mir trotzdem ein Einzelzimmer gegeben, einfach weil sie wussten, was ich mitmache und sie wollten es mir leichter machen. Also sie haben mir als Entgegenkommen immer ein Einzelzimmer gegeben und diesmal war halt einfach kein frei. Ja, das war kein böser Wille, aber wir Menschen, wir gewöhnen uns eben an Privilegien. Ja? Und wenn sie weg sind, dann stinkt es uns. Und ich war unzufrieden. Und dann muss ich auf Toilette und habe gemerkt, oh, ich habe nicht ein bisschen Blut im Stuhl, ich habe ein bisschen Stuhl im Blut, muss man so zu sagen. Und das zweimal kurz hintereinander. habe eine Ärztin geholt, Zuständige, die hat sich angeschaut, oh ja, müssen wir was machen, morgen. Okay. Dann wird es Nacht und nachts bin ich aufgewacht, muss auf Toilette und stehe auf. Und ab da habe ich Filmriss. Weiß ich fast gar nichts mehr. Nur so ein paar Fetzen tauchen auf. Ich kann mich erinnern, ich lag im Eck zwischen Mauer und Schrank am Boden und musste brechen ohne Ende. Und sofort habe ich mitgekriegt, ich breche Blut. Blut, 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 Blut. Das war so ein Gedankenfetzen, der auftaucht. Dann hatte ich einen zweiten, wie die Nachtschwester reinkommt und meinen Zimmernachbarn fragt, oh, sie haben geläutet. Was ist denn los? Und der sagt, nee, nicht ich, der. Und deutet auf mich. Und jetzt wusste ich, warum ich ausgerechnet in dieser Nacht ein Doppelzimmer hatte. Wenn ich nicht so zweit gewesen wäre, wenn der nicht die Nachtschwester gerufen hätte, ich wäre verblutet. Und dann weiß ich noch, wie ich wieder auf dem Bett lag und hier verschiedene Ärzte so um mich rum und Helfer um mich herum geschwirrt sind und haben eben Notfallmaßnahmen ergriffen. Und dann war ich weg, wurde ins künstliche Koma verlegt und bin erst 2 Tage später wieder aufgewacht. Sie haben dann durch Leiste, durch Arterie erst, was passiert ist, die Pfortader ist geplatzt. Das ist eine wichtige Baucharterie und die war durch so eine Nekrose angegriffen. Ist eben geplatzt und dazu auch der Dünndarm an der Stelle geschädigt. Und zuerst haben sie notfallmäßig durch die Arterie mit so einer Maßnahme die Pfortader wieder abgeklemmt. Am nächsten Tag haben sie mich nochmal komplett aufgeschnitten und haben dann die Pfortader wieder geflickt und auch ein Stück vom Dünndarm dann amputiert. Das habe ich nicht mehr mitgekriegt. Auch habe ich nicht mehr gekriegt, wie ich angeblich mit den Ärzten verhandelt habe, auf dem Tisch, auf dem OP-Tisch, bloß nicht wieder eine Sonde. Auf der Intensivstation hatte ich 3 Schläuche in der Nase, 2 Sonden und eine Sauerstoffmaske und das über Wochen. Ja, und das ist so furchtbar. Und das wollte ich nicht mehr. Aber die haben mir das trotzdem verpasst. Ein paar Wochen später habe ich die Nachtschwester von damals wieder getroffen. Und die hat mir das alles erzählt. Ja, und die war immer noch so. Mensch, hast du ausgesehen. Ja? Wir sind so erschrocken. Du lagst da im Eck in einer riesigen Blutlache. Und das war das 2. Mal, wo ich nach menschlichem Ermessen sagen muss, warum bin ich noch hier? Weil Gott einfach beschlossen hat, du bist doch hier. Ja, das ist der einzige Grund. Irgendwann durfte ich wieder raus. Inzwischen ist es Juli geworden. Inzwischen habe ich 40 Kilo abgenommen. Ich bin mit 102 Kilo Kampfgewicht ins Krankenhaus im Dezember. Ich bin mit 64 Kilo wieder raus. Es gibt Bilder von der Zeit. Da bin ich von mir selbst erschrocken. Da habe ich mich selbst nicht wiedererkannt. Und es ging mir in der Gemeinde so, dass an mir Gemeindeleute vorbeigegangen sind und haben mich nicht erkannt. Das ist ein interessantes Gefühl, wenn man von seiner eigenen Gemeinde nicht mehr erkannt wird. Da denke ich mir, wie geht es da oft Jesus in manchen Gemeinden, wenn er von seinen Leuten nicht mehr erwartet, das ist immer am Rande. Ja. Aber das war leider immer noch nicht das Ende. Ich musste dann trotzdem nochmal zurück, weil es waren immer noch eine Großen aktiv und die mussten immer noch abgeleitet werden und ich habe immer noch Stents gekriegt, musste dazu immer wieder mal ein paar Tage ins Krankenhaus. Und dann irgendwann, dann doch Anfang August, wurde die letzte Drainage gezogen. Und dann, kann ich sagen, das war der Zeitpunkt, ab da ging es wieder bergauf. Da konnte man vom Menschlichen her sagen, okay, jetzt hat der Körper wieder umgeschaltet auf Aufbau. Vorher war er reine Selbsterhaltung, irgendwie überleben. Es war alles abgeschaltet, was ich unmittelbar zum Überleben gebraucht habe. Komplett alles. Und jetzt langsam schaltet der Körper wieder um auf Leben. Ab da habe ich dann wieder zugenommen. Und das ist der Punkt, wo man dann auch bei dieser Erkrankung, die ich hatte, auch sagen kann, Wer mal so weit kommt, der kann auch wieder gesund werden. Es ist möglich. Nur bis man so weit kommt, hat man eine 50-50 Chance. Also die Hälfte der Betroffenen stirbt. Und auch ich muss sagen, ich hätte normalerweise da dazugehören müssen. Menschlich gesehen. Ja, das war meine Krankheitsgeschichte. Was aber nun? Der Untertitel zu meinem Seminar, der lautet: Krank leiden, krank leben, krank feiern. Denkt den Ausdruck krank feiern, den kennen wir aus dem Arbeitsleben. Und heißt ja so viel wie, ja, wegen einer unbedeutenden Beeinträchtigung zu Hause bleiben und Freizeit haben können. Was aber ist, wenn ich von keiner harmlosen oder bestenfalls lästigen Beeinträchtigung betroffen bin, sondern von einer schweren Krankheit? Kann man da immer noch von krank feiern sprechen? Was gibt es denn da zu feiern? Und ich auch, muss auch sagen, nein, feiern möchte ich meine Krankheitszeit auch nicht unbedingt. Aber ich kann heute, jetzt nach einem guten halben Jahr Abstand, einige Schätze ausmachen, die ich persönlich für mich heben durfte. Zugegeben, sind verborgen und da fehlt Dreck und Staub und manche dürfen diese Schätze auch ohne Krankheit entdecken. Gibt es auch. Gönne ich Ihnen. Ich habe halt für die gleichen Schätze diese Krankheitszeit gebraucht. Bei mir war es halt so. Und diese Schätze, die möchte ich jetzt mit Ihnen noch teilen. Und der allererste und wichtigste und größte Schatz, den habe ich für mich so formuliert: Glaube ist Teamwork. Du bist nicht alleine. Glaube, auch mein angeblich persönlicher Glaube, ist Teamwork. Gott hat uns als Gläubige in eine Gemeinschaft eingefügt, in seinen Leib, wie es die Bibel nennt. Und das ist der größte Schatz von allem. Mein Lebensgefühl in der kriseligen Zeit vor dem akuten Ausbruch, der war: du hast alles falsch gemacht. Du hast dir den Hintern für deinen Dienst aufgerissen. Aber als du nicht mehr funktioniert hast, haben sie dich rausgeworfen. Es haben sich alle, nicht nur die Gemeinde, es haben sich alle von dir abgewendet oder du bist ihnen zumindest gleichgültig. Das war mein Lebensgefühl. Das war nicht richtig, aber es war so. Denn in der Krise, da verengt sich der Horizont. Dann sieht man nur noch das eigene, beschränkte, eingeschränkte Leben vor sich. Man sieht nicht mehr richtig. Die Höhepunkte, die es auch gibt, die geraten aus dem Blick. Man sieht nur noch sich selbst in seiner Isolation und Verlorenheit. Und jetzt habe ich erlebt, dass genau plötzlich das Gegenteil von dem, was ich gesehen habe, plötzlich der Fall war, als meine Krankheit bekannt wurde. Meine Frau hat das ja auf ihre Weise genauso mit betroffen. Wir wurden tief beschämt, aber auch getröstet und gehalten von der großen Anteilnahme, die uns plötzlich begegnet ist. Es waren viele Christen innerhalb und außerhalb unserer Gemeinde, andere Gemeinden, mit denen wir verbunden waren, die Tabor Lebensgemeinschaft, zu der wir gehören dürfen. Meine ehemalige Tabor Klasse hat ein 24-Stunden-Gebet rund um die Welt für mich eingerichtet. Wir haben ein Bruder von mir ist in Japan, zwei weitere in Brasilien, den ganzen Erdball umspannt, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, 24 Stunden, haben sie alle zur jeden vollen Stunde ein Gebet für mich eingerichtet. Und das war tief bewegend und haben da ihre Gemeinden vorbild reingenommen. Das hat mich sehr bewegt, als zum Beispiel eine Bergbauerngemeinde in Japan plötzlich fragt meinen Bruder: Du, was ist denn aus dem geworden, für den wir gebetet haben? Auf einmal waren wir als Betroffene international vernetzt über das Gebetsnetzwerk. das Mutterhaus Hensertshöhe und die Feierabendschwestern. Dann auch in meiner Gemeinde selber in Altdorf ein monatelanger Gebetskampf, zum Teil täglich. Und da waren zum Teil mehr Menschen als in den Gottesdiensten. Und auch nichtchristliche Bekannte, die wir hatten, die gesagt haben, du, können wir was helfen? Sollen wir mal die Kinder nehmen? Sollen wir dir Mittagessen kochen? Ja, all diese Anteilnahme, die hat uns wirklich überwältigt. Und das haben wir vorher nicht gesehen in der Krise. Als wir nicht mehr glauben konnten, weil ich einfach zu schwach dafür war, da kam der Zuspruch, jetzt sind wir für dich dran. Wir treten für dich in die Lücke, wir springen in die Bresche und wir glauben jetzt für euch und wir beten jetzt für euch. Glaube ist Teamwork. Was für eine unendliche Einsamkeit und Verlorenheit, wenn Christen sagen, ich lebe meinen Glauben für mich allein. Mein Glaube ist Privatsache, geht kein anderen was an. Ja, für den Himmel reicht es wahrscheinlich, weil Jesus das Entscheidende ist. Aber was für eine Armut. Ich mache ihnen wirklich Mut. Halten Sie Ausschau nach Menschen, die Sie begleiten. Danken Sie Gott für sie und teilen Sie mit ihnen Ihre Situation. Darin liegt ein unendlich großer Schatz. Ein großer, großer Reichtum. Dann die neu entdeckte Freiheit. Die Freiheit der Schwäche. Die Freiheit, schwach sein zu dürfen. Die Freiheit, keine Antworten haben zu müssen. Was ist das für eine Befreiung, wenn ich schwach sein darf? Und mit Schwäche meine ich nicht eine verkappte Stärke, sondern Schwäche ist deshalb eine Schwäche, weil sie Schwäche ist. Schwäche ist Mist. Schwäche ist Scheiße. Schwäche ist Krücke. Wir sind nicht gern schwach. Und doch liegt eine große Freiheit drin, eine Schwäche drin, ein Reichtum drin. Ich muss nicht auf alles eine Antwort haben. Ich weiß nicht, ob Sie das auch kennen, vor allem wir als Prediger und vor allen Dingen als Männer. Wenn wir mit leidvollen Situationen konfrontiert werden, dann sehe ich mich immer besonders herausgefordert. Ja, man trifft einen schwer geprüften Menschen und fühlt sich in der Verpflichtung, irgendwas Gutes oder Hilfsbereites zu sagen. Und dann hat man ein schlechtes Gewissen oder ein schlechtes Gefühl, wenn das anscheinend nicht gelungen ist. Ich weiß, ob Sie das kennen. Man hat den Eindruck, man müsste doch dem jetzt was helfen können, was sagen können, irgendwas Gutes, ja, dass er getröstet ist oder was auch immer. Und einem fehlen die Worte und man weiß nicht, was man machen soll. Und man ist so hilflos, man fühlt sich schlecht dabei. Also ich kenne das, weiß, ob Sie es kennen. Und ich habe dies in meiner Krankheitszeit nun aus der anderen Perspektive kennengelernt, aus der Perspektive des Betroffenen. Und ich muss es bekennen, mir ging stellenweise wie Hiob. Und ich möchte mich jetzt nicht mit der Schwere meiner Krankheit mit Hiob vergleichen, das nicht. Sondern in einer anderen Sache. Als Hiob von seinem Leid heimgesucht wird und verlassen und krank in der Asche sitzt, da kriegt er Besuch. Besuch von seinen Freunden. Und was tun die? Die tun etwas wirklich Großartiges, wo ich einen riesen Respekt habe. Die setzen sich eine geschlagene Woche neben ihn in den Staub und halten ihren Mund. Was für ein Segen. Und was für ein Segen, wenn sie es dabei belassen hätten. Aber nach einer Woche halten sie es nicht mehr aus und fangen an zu reden. Und was jetzt folgt, ist für Hiob eine einzige Qual. Und man gewinnt fast den Eindruck, dass jetzt seine Leiden erst so richtig anfangen. Kapitellang, 30 Kapitel lang, geben die Freunde ihre guten Ratschläge ab, ja, wie Hiob sein Verhältnis zu Gott wieder bereinigen und somit sein Leid wieder beenden kann. Und als Hiob mit diesen ganzen gut gemeinten Ratschlägen nichts anfangen kann, werden sie sogar noch aggressiv und sagen, Hiob, du musst aber, da ist Sünde, bring's in Ordnung, dann kann Gott dich wieder. Ja, und der arme Hiob, der weiß nichts. Was soll ich denn machen? Hiob, du bist arrogant, du bist stolz, mach, Und der Hiob, der weiß nicht, ja, und der ist hilflos und es ist furchtbar. Und das habe ich auch erlebt. Menschen, die es von Herzen gut meinten, aber die ich am liebsten rausgeschmissen hätte, wenn ich gekonnt hätte, aber ich war zu schwach dazu, die mir ungefragt Essen mitgebracht haben, Dinkelkekse und was der Geier was. Bernhard, du musst unbedingt essen, das hat der Großmutter, meiner Schwiegermutter auch geholfen. Ist das? Wumm, und stell mir's hin. Und ich konnte nicht essen. Ich konnte über Monate nichts essen. Ja, nur Gedanken essen hat in mir alles hochgebracht. Und dann ist das. Und du musst und du sollst. Und der hat's auch geholfen. Ja, und oh, du hast ja das letzte Mal das nicht gegessen. Er steht ja immer noch da. Ja, ich habe das Zeug dann wirklich weggeschmissen zum Teil. Weil ich essen konnte ich nicht. Stehen lassen konnte ich es auch nicht. Was, sonst hätten sie wieder. Ja. Oder es war alles komplett aufgeschnitten, der Darm amputiert, das heißt auf Deutsch, er hat nicht gearbeitet, Verstopfung, man kann natürlich nicht auf Toilette gehen und drücken, geht nicht, ist alles einfach nur Schmerz, ja. Und dann kommen sie und stellen schöne eisenhaltige Vitaminsäfte hin. Bernd, du musst das trinken, ja, das macht, du bist so bleich, ja, du brauchst wieder Farbe, trink das Multisanostol und Rotkäppchen, weiß der Geier, was da alles gibt, und du musst. Wissen Sie, wie das ist, wenn man nicht auf Toilette gehen kann und man soll eisenhaltiges Zeug trinken? Ich habe erlebt, was Verstopfung ist, durch die Morphiumtabletten, die ich nehmen musste, und durch die Morphine, Schmerzmittel, ja, ich habe literweise Morphine gekriegt, ich konnte auf der Intensivstation lag ich monatelang nur da. In einen Arm haben sie mir Flüssigkeit reinlaufen lassen, in den anderen Arm die Schmerzmittel. Morphine, Opiate, wirklich hartes Zeug. Ich war auf dem Trip. Ich habe die Augen zugemacht und dann haben vor mir die Blümchen geblüht und sind die Muster auf und ab gelaufen. Ja? Und wenn ich die Augen aufgemacht habe, dann ist die Uhr an der Wand entlang gekrabbelt. Rechts, links, oben, unter. Ja? Ich war auf dem Drogentrip. Von dem Zeug. Hatte wunderschöne Nebenwirkung, dass eben durch die Opiate die Verdauung lahmgelegt wird. Und das ist was Furchtbares, wenn man nicht auf Toilette gehen kann. Und dann stellen sie hier die Säfte hin, mit Eisen schon drin, trink das, musst und du sollst. Und ich, wenn die Kraft gehabt hätte, und ich, wenn ich von Herzen gewusst hätte, meint sie eigentlich gut, ich hätte sie rausgeschmissen und ich hätte ihnen Hausverbot erteilt. Ja, ich habe 40 Kilo abgenommen. Und ja, ich gehe mir wirklich gut. Aber manche Leute haben hier eine penetrante, aufdringliche und manchmal so aggressive Art einen Tag gelegt, um mich zu meinem Glück zu zwingen, nämlich zu essen. Und das war keine schöne Erfahrung. Aber ich habe auch das andere erlebt und da will ich jetzt eigentlich hin. Gerade eben auf der Intensivstation, wo ich wirklich über Wochen nur so vor mich hin dämmern konnte, wo ich nur zeitweise mal halbwegs klar war, da sind auch Leute gekommen, haben sich neben mich ans Bett gesetzt, haben zugeschaut, wie ich da geschlafen habe, haben mich gesegnet, haben für mich gebetet, waren einfach nur da. Wie ich dann die Augen aufgemacht habe, habe sie erkannt, Hallo gesagt und sind wieder gegangen. Schweigen, Anteil nehmen, segnen, das hat gut getan. Das hat wirklich gut getan. Machen Sie sich frei von dem Druck, anderen helfen oder ihnen etwas Gutes sagen zu müssen. Glaub mir, es kommt nichts Gutes dabei raus. Glaubt man es einfach. Es ist so. Seien Sie einfach da. Beten Sie still oder auch laut. Segnen Sie den Kranken. Weinen Sie mit ihm. Und nehmen Sie Anteil. Das hilft. Dann Ausblick und Klärung. Gott hat doch was mit dir vor. Ich habe es schon mal angedeutet. Mit ein Auslöser meiner Krankheitszeit war meine persönliche Krise in meinem Dienst. ich habe alles gegeben, ich habe nicht mehr richtig funktioniert, also wurde ich aussortiert. Das war mein Gefühl damals. So war es nicht, aber das war mein Gefühl. Und nach dieser Erfahrung habe ich mit dem Gemeindedienst eigentlich abgeschlossen. Ich habe mir gesagt, Schluss, aus, nie wieder. Ihr könnt mich mal dermaßen kreuzweise über Buckel rutschen. Ja. Ich, wenn nicht krank geworden wäre, ich wäre aufs Arbeitsamt gegangen, hätte eine Umschulung als Straßenkehrer, Müllmann oder sonst irgendwas gemacht, damit ich Geld verdiene und meine Familie ernähren kann. Und das wäre es gewesen. Aus. In dieser Krankheitszeit hat Gott aber wieder an meine Berufung angeknüpft. Bernhard, wofür bist du eigentlich da? Was habe ich eigentlich mit deinem Leben vor? Wo möchte ich, dass dein Platz ist? Und dieser zwangsweise lange Abstand, es waren 10 Monate, inklusive Reha, die ich hatte, die habe ich gebraucht, die haben mir geholfen, wieder klar zu sehen. Wenn man in der Krise steht, wenn es dunkel ist, darf man keine Entscheidung treffen. Zumindest keine grundsätzlichen. Da muss man erst raus, ja, und dann kann man sich ja immer noch entscheiden. Aber bloß keine Entscheidung treffen, wenn es dunkel ist. Und bei mir war es stockzappenduster. Und da hat Gott diese lange Krankheitszeit mitgebraucht, dass ich wieder entscheiden konnte. Wieder zu sehen, wo mein Platz in dieser Welt ist, nämlich schon im hauptamtlichen Dienst in der Gemeinde Jesu. Ich sage es nicht, dass ich jetzt deswegen krank werden musste. Ja, das sage ich nicht, aber dieser lange Abstand war wichtig. Und dazu kam noch ein zweites. Wie schon gesagt, ich stand mindestens 2-mal vor den Toren der Ewigkeit, wie wir so schön sagen, bei uns fromm. Nach menschlichen Ermessen müsste ich eigentlich gestorben sein. Das haben die Ärzte auch so gesagt. Dass ich nicht gestorben bin, hat vielleicht auch damit was zu tun, dass Gott hier noch etwas vorhat mit mir auf dieser Welt. Was auch immer das sein mag, ich weiß es nicht. Ja? Aber Gott hat offensichtlich den Eindruck, dass das, was ich hier auf dieser Erde leisten kann oder beitragen kann, noch nicht vollendet ist. Aus Gottes Sicht macht es Sinn, dass ich noch lebe. Und das gibt mir Perspektive. Gott ist mit uns nie fertig. Es gibt immer noch ein weiteres Ziel, zu dem er uns begleiten und für das er uns vorbereiten möchte. Und auch dazu kann eine lange und schwere Krankheitszeit beitragen. Und vielleicht ist es auch die Vorbereitung auch auf die letzte und die höchste Berufung für unser Leben, nämlich unser Ziel bei ihm. Und damit bin ich beim nächsten Schatz, Ewigkeitsperspektive neu geschärft und loslassen üben. Ich lebe gerne, ich bin Gott dankbar, dass ich leben darf, dass ich hier sitzen darf, dass es mir gut geht, damit ich nicht missverstanden werde. Ich bin von Herzen froh und dankbar, dass ich nicht gestorben bin. Meine Familie ist es auch. Aber mit etwas nüchternem Abstand betrachtet, wenn ich ganz ehrlich bin, es wäre nicht schlimm gewesen zu sterben. Ich hätte es bei meinem Tod am allerschönsten gehabt. Beide Male wäre ich nicht bei Bewusstsein gewesen, hier weg, im nächsten Augenblick bei Jesus. Schöner geht's doch gar nicht. Das wünscht man uns doch alle, oder? Hier einschlafen, bei Jesus aufwachen. Wer weiß, wie es mal sein wird, wenn ich wirklich sterben muss? Ich weiß es nicht. Und das hätte ich da gehabt. Ich hätte es nicht gemerkt, wenn ich gestorben wäre. Und dürfte jetzt bei Jesus sein. Schöner geht es doch gar nicht. Und das hat es mir bewusst gemacht. Mensch, Bernhard, du lebst, das ist schön, das ist gut. Auch um meiner Familie willen, auch um meinetwillen. Aber es wäre nicht schlimm gewesen. Der Übergang. Du könntest jetzt bei Jesus sein. Und das macht mir überhaupt keine Angst. Aber das hat mir geholfen. Mensch, du klammer hier nicht fest, ja, hier an dieses Leben, das ist schön und wir dürfen viel Schönes genießen, das ist gut. Aber diese Spannung, ja, hat mich schon ins Nachdenken gebracht. es hätte jetzt wirklich vorbei sein können. Mein Grabstein könnte so lauten: Bernhard Stengel, geboren 1969, gestorben 2014. Ganz realistisch. Und das zu einem Zeitpunkt, womit man in meinem Alter eigentlich nicht rechnet. Und diese lange Zeit der Schwäche, die hat mich eines wirklich gelehrt, dieses Loslassen üben. Ich musste ja, mir blieb ja gar nichts anderes übrig. Ja, alles, was mir wichtig war oder was ich besaß, oder ja, mit dem konnte ich nichts mehr anfangen. Meine ganzen Bücher, die ich daheim habe, in der Zeit, ich hätte sie locker alle verschenkt. Kommt, nehmt's. Wer es brauchen kann, nehmt's. Mein Motorrad, vorgestern habe ich es wieder flott gemacht für die neue Saison. Freue mich drauf, wieder zu fahren. Vor einem Jahr im Sommer hätte ich gesagt, brauchst du ein Motorrad? Komm, nimm's mit. Die Dinge, an denen unser Herz hängt, ja, es ist schön, darf es auch. Aber wir müssen es auch mal zurücklassen. Wir können es nicht mitnehmen. Und gefährlich wird es, wenn unser Herz dran hängt und wir wegen diesen Dingen nicht bereit sind für unser eigentliches Ziel. Und da habe ich gelernt, doch, das Loslassen, das ist gar nicht schlimm. Ich hoffe, dass es mir beim nächsten Mal, wenn es wirklich so ist, dann auch gelingt. Ja, ich lege hier für mich keine Hand ins Feuer. Aber da habe ich die Erfahrung gemacht, ja. Ewigkeitsperspektive neu geschärft. Gott hat mir einen Fingerzeig gegeben, mal wieder darüber nachzudenken. Ja? Wofür lebst du? Woran hängt dein Herz? Warum klammerst du dich an dieses Erdenleben, wo du doch für eigentlich ganz was anderes berufen bist? Und das ist eine ganz wichtige Standortbestimmung, die wir immer wieder vornehmen müssen. Denn wenn wir die Ewigkeitsperspektive aus den Augen verlieren, so als würde unser Leben hier mit dem Sargdeckel enden, dann empfinden wir den Tod wirklich als den letzten Feind, der uns etwas wegnimmt. Und das wollen wir nicht. Dann vorletztens ein sehr heikler Punkt. Ich sage aber trotzdem, Leid bringt wieder zusammen, nicht nur mich mit anderen, sondern auch andere mit anderen. Als die Gemeindeleitung entschieden hat, dass mein Dienst beendet werden sollte, hat das in der Gemeinde tiefes Unverständnis ausgelöst. Die haben das zu viert beschlossen und dann sowohl uns, mich, als auch die Gemeinde vor vollendete Tatsachen gestellt. Da fand kein Kommunikationsprozess der Ablöse statt. Das hieß, das Vertrauen und auch die Autorität der Gemeindeleitung wurde ernsthaft beschädigt. Als meine Krankheit dann einen immer schwereren Verlauf vernahm, hat sich die Gemeinde über Wochen und Monate zuerst täglich, aber dann auch wöchentlich zum Gebetskampf um mich dann auch gesammelt. Und dieses gemeinsame Gebet von Gemeinde und Gemeindeleitung hat wieder unglaublich viel bewirkt und zusammengeführt. Da war vorher wirklich ein tiefer Graben. Die Gemeinde hat nicht verstanden, was hier passiert ist. Was die da entschieden haben. Und das war ein Problem. Und daran hätte unsere Gemeinde wirklich kaputt gehen können. Oder sich zumindest spalten können darüber. Und dieses gemeinsame Gebet, das hat zum einen einen maßgeblichen Anteil daran, dass ich wieder gesund bin. Aber zum anderen hat es geholfen, die Entfremdung und die Distanz zwischen Gemeinde und Gemeindeleitung wieder zu überwinden. Und dass wir uns heute wieder in die Augen schauen können und sagen können, ja, wir können wieder miteinander, ohne zu heucheln, im Reich Gottes miteinander dienen und anpacken. Es ist nicht mehr so wie vorher, aber es ist auf andere Weise doch auch gut. Ja, wir können uns wieder in die Augen schauen. Das ist nicht von selber geworden. Da hat maßgeblichen Anteil dran das gemeinsame Gebet von denen für mich. Leid verbindet, und vielleicht diesen Anstoß möchte ich Ihnen geben. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, dass Gott vielleicht auch Ihr Leid und Ihre Krankheit vielleicht dazu gebraucht, um andere wieder zusammenzubringen? Ich weiß es nicht. Aber Gott hat einen weiteren Horizont als wir. Und Gott kann auch solche Krankheitszeiten, die an und für sich nicht gut sind, zu etwas Gutem und Segensvollem gebrauchen. Und das muss nicht mal unmittelbar mit mir was zu tun haben. Ja, vielleicht haben sie Kinder, die zerstritten sind. Ja, und die über ihre Krankheit wieder zusammenfinden. Ich weiß es nicht, vielleicht. Gott kann. Und schließlich noch einen letzten Schatz, den ich hier beisteuern will. Krankheit hinterfragt und fordert neue Glaubensantworten. Was ist denn noch dran an meinem Glauben? Denn Sie kennen vielleicht, wie schnell ist der Glaube erstarrt und wie schnell sprechen wir Glaubenswahrheiten nach, die zwar stimmen, die sich aber trotzdem von unserem Leben schon abgekoppelt haben. Zum Beispiel, wenn wir Gott vertrauen, führt er uns seine guten Wege. Stimmt. Richtig. Aber ist das noch wirklich abgedeckt von meinem Leben? Glaube ich es dann auch, wenn ich in einer schwierigen Wegstrecke befinde, die ich jetzt nicht so mit Gott zusammenbringen kann, dass es trotzdem stimmt? Ja. Oder Gott kann heilen, wenn wir ihn darum bitten. Hat ja der Referent heute Morgen im Gottesdienst, der, wie heißt der, Poppert? Bitte?
Andreas Poppert.
Er hat das Beispiel gebracht von seiner Mitarbeiterin. Ja. Gott kann, ja, wissen wir. Aber was ist, wenn ich jetzt krank bin und diese Heilung jetzt nicht so erfahre? Oder Gott meint es grundsätzlich gut mit mir. Ja, stimmt. Aber was ist denn, wenn es mir jetzt nicht gerade gut geht? Und trotzdem, ja, wie schnell wird aus einem lebendigen Glauben nur noch ein bloßes Fürwahrhalten? Aber dieses Fürwahrhalten trägt uns nicht. Zwei Beispiele. Wurde schon deutlich, dass wirklich viel und treu für mich gebetet wurde. Wir haben in unserer Gemeinde wirklich so ältere Geschwister, die wirklich beten, viel beten, regelmäßig beten und die sich wirklich aufs Herz gelegt haben, für mich zu beten, für uns. Und einer der treuesten Beter, der kam eines Tages zu mir ins Krankenhaus und sagt, du Bernhard, ich kann nicht mehr beten. Je mehr wir beten, desto schlechter geht's dir. Das ficht mich so an. Und das stimmt auch. Ja. Mir ging es immer nur bergab. Bis Juli. Je mehr wir beten, desto schlechter geht es mir. Ich kann immer. Was macht Gott denn mit unserem Gebet? Der war richtig angefochten. Und nicht nur er. Ja, es stimmt. Wir dürfen Gott um Heilung bitten. Ja, es stimmt. Gott hört Gebet. Aber was ist, wenn es plötzlich nicht so kommt? Stimmen diese Glaubenssätze noch? Bin ich immer noch davon überzeugt, dass es stimmt? Ja, und da hat Gott die wirklich herausgefordert. Ihr betet, ihr meint es ernst. Was ist jetzt da noch dran? Meint ihr es denn wirklich ernst? Oder pflegt ihr eben eine Sache, die ihr für wahr haltet, ja, die auch irgendwo stimmt, aber vor eurem Leben nicht mehr so abgedeckt ist? Ein weiteres Beispiel sind meine Eltern. Zwei Menschen, die wirklich zeitlebens tief im Glauben verwurzelt sind und die ehrenamtlich schon vielen anderen Menschen weiterhelfen konnten. Aber an meinem Krankenbett habe ich sie noch nie so hilflos erlebt. Ich habe da zum allerersten Mal erlebt, wie mein Vater geweint hat. Aus reiner, purer Hilflosigkeit. Er wusste nicht mehr, was er denken und glauben sollte. Wo ist Gott? Wo ist das, wovon ich doch überzeugt bin, dass es stimmt? Wo ich bisher immer geglaubt habe, dass es stimmt. Wo ist es jetzt, wenn es mich persönlich betrifft und ich da durch muss? Und beide, die altgedienten Beter in der Gemeinde und meine Eltern, die mussten in dieser Situation, wo sie angefochten waren, Gott ihr Vertrauen neu aussprechen. Ihre alten, bisherigen und auch richtigen Glaubenssätze, die trugen sie plötzlich nicht mehr. Und sie mussten neu Gott zusprechen und ich vertraue dir trotzdem. Ich bleibe trotzdem dran. Ja? Ich glaube es trotzdem. Und ich bin heute sehr bewegt davon, wenn ich sehe, was daraus geworden ist. Bei beiden. Beim allgedienten Beterkreis in der Gemeinde, wo mir jetzt die Leute sagen, du Bernhard, dass du jetzt wieder gesund bist, das ist so eine große Ermutigung für uns. Das trägt uns. Und wo ich auch bei meinen Eltern merke, ja, da hat sich Gott neu herausgefordert, ihm neu das Vertrauen auszusprechen. Und das, was vorher schon da war und vorher schon richtig war und gefestigt war, das hat aber jetzt nochmal neu Leben und Grund und Substanz bekommen. Segen auch für andere, wenn Gott Krankheitszeiten benutzt, um unseren Glauben herauszufordern. Amen. Von meiner Seite, ich bin fertig.